Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Hallo, wir freuen uns sehr, dass ihr uns auch heute wieder zuhören möchtet. Dies ist unsere 30. Ausgabe. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Grafiker und Typografen Christoph Grünberger über sein Buchprojekt The Age of Data, eine Enzyklopädie wegweisender datenbasierter Gestaltung. Was uns daran auch interessierte, war, wie Christoph als Designer ein echtes Großprojekt ohne Kundenauftrag entwickelt und finanziert hat. Mit dem Abschluss der Kickstarter-Kampagne wurde die Finanzierung diese Woche abgeschlossen. Ein ermutigendes Beispiel dafür, wie man auch unter Corona-Bedingungen erfolgreich gute Projekte auf den Weg bringen kann. Über das anspruchsvolle Handwerk des Designs und das Verhältnis zwischen DesignerInnen und HandwerkerInnen sprechen wir heute mit Konstantin Girtschitsch. Er gilt als einer der einflussreichsten Produktgestalter unserer Zeit. Wenig bekannt ist, dass er seine Ausbildung an einer Schule für Holzhandwerk begann. Georg spricht mit ihm über die Statik verschiedener Holzarten, die Kommunikation mit ArbeiterInnen an Spritzgussmaschinen, die Langlebigkeit von Möbeln und auch darüber, wieso Projekte für Pariser Nobelgalerien als Labor zur Produktinnovation im industriellen Möbeldesign dienen.
Ja, sehr schön. Heute haben wir Konstantin Girtschitsch zu Besuch, remote, aus Berlin zugeschaltet. Ich freue mich sehr darauf, dass wir das machen können und freue mich auch sehr darauf, dass du dir Zeit nehmen konntest, Konstantin.
Ja, hallo, freue ich mich auch.
Wir reden über Material. Du hast ja an der Panem School for Craftsmen in Wood deine Ausbildung letztlich begonnen, einer Holzausbildungsstätte, sehr renommierten Geschichte, die von John Makepeace 1976 gegründet wurde und bist dort eben mit diesem Material auch vertrauter geworden. In der MoMA Encyclopedia of Design wird bei deinem Eintrag angegeben, dass zu der Zeit, als du dort warst, Makepeace angefangen hat, Wood Thinning zu verwenden. Starten wir doch gleich mal mit diesem sehr speziellen Holzmaterial. Was war das oder was ist das und wie hat dich das auch letztlich mitgeprägt, was da passiert ist in der Zeit?
Ja, also John Makepeace, den man in der englischen Handwerksszene als Master Craftsman einordnet, Designer Maker, also jemand, der nicht nur Handwerker ist, sondern auch wirklich Gestalter. Und aus der wirklichen Arts and Crafts Szene kommt, der hat zwei Schulen gegründet. Die eine, auf der ich war, für Craftsmen in Wood, also sehr klassisches Möbelhandwerk. Und während ich dort war, in den späten 80er Jahren, baute er eine neue Schule auf, die hieß Hook Park. Da ging es um diese von dir schon erwähnten Wood Thinnings. Das ist im Grunde Brennholzqualität Holz durch Waldrodung oder Forstwirtschaft anfallendes Holz, was eigentlich keine Qualität hat, weder für Architektur, Möbelbau, wirklich eigentlich wird wahrscheinlich zur Produktion von Spanplatten oder Brennholz verwendet. Und er hat eine gewisse Qualität in diesem Holz gesehen, nämlich dann, wenn man diese Rohlinge, also das muss man sich vorstellen, eigentlich wie ein dünner Stamm oder dickerer Ast, wenn man dieses Material unter Zug verwendet, also nicht auf Kompression, sondern auf unter Zug, dann hat das eine gewisse konstruktive Qualität. Und er hat gemeinsam mit Frei Otto Konzepte entwickelt, wie man also mit diesem Holz auch für Konstruktionen im Maßstab von Gebäuden oder Brücken umgehen kann. Und das wurde dort in dieser Schule Hook Park, gelehrt, aber auch eigentlich gleichzeitig ausprobiert. Das war ein totales Experiment. Es gab eine Theorie und die wollte man entwickeln. Und und daraus eine gewisse Lehre machen.
Das ist ja diese, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, also die Infrastruktur von Holz, also die Statik von Holz, auch die, wie eben Lignine und so weiter, diese gesamten Materialien miteinander interagieren, das macht ja eigentlich auch die Qualität oder die Lebendigkeit des Materials aus. Also wenn du jetzt mit Holz zu tun bekommst oder wenn du sozusagen eine Aufgabe bekommst, von der du glaubst, dass da Holz eine Rolle spielen könnte, wie gehst du denn an die Auswahl des Materials heran?
Ja, natürlich abhängig von dem Projekt, um das es geht. Also im Grunde entscheidet man, ja, ist Holz das geeignete Material und wenn dann welches? Es gibt zum Beispiel Holz mit sehr langen Fasern. Also das sind lange Fasern entstehen dann, wenn ein Baum relativ schnell wächst. Zum Beispiel Esche ist so ein Holz, was sich dadurch auszeichnet, dass die Fasern relativ lang sind. Dadurch entsteht auch eine Elastizität im Holz. Also Eschenholz wird zum Beispiel, früher hat man Schier aus Holz gemacht. Und im Möbelbau, finde ich, ist Esche dann interessant, wenn man irgendwie eine gewisse Flexibilität braucht. Buche zum Beispiel ist ein Holz, was eine gewisse, also eine höhere Dichte hat. Die Fasern sind kürzer, hat eine ganz andere Eigenschaft, ist sehr stabil, aber eben Stabilität ohne Flexibilität ist auch schwerer durch die höhere Dichte. Dann gibt es andere Hölzer, Eiche zum Beispiel würde man sicherlich auch vor allem wegen der ästhetischen Qualität wählen. Also Eiche ist ein sehr wertvolles Holz und hat eine Oberfläche, die eine schöne Textur gibt. Also es gibt sozusagen von technischen oder konstruktiven Eigenschaften bis zu natürlich den ästhetischen Eigenschaften von Holz, wählt man Holz aus.
Das ist diese Frage, die sich für mich da stellt, ist eben auch die Arbeit mit den Handwerkern. Du bist ja in diesem, sag ich mal, Kunsthandwerksmilieu letztlich ursprünglich ausgebildet worden. Also vor der Royal Academy war das ja noch.
Royal College of Art.
Wie arbeitest du mit diesen Leuten zusammen, die eben aus dem Material kommen? Also du als Designer, wie arbeitest du da konkret?
Ja, diese Leute sind total wichtig für den Prozess. Und im Grunde meine Entscheidung, nämlich nach der John Makepeace School for Craftsmen in Wood, wo im Grunde ja die Idee war, uns als Handwerker auszubilden. Wir würden dann unsere eigene Werkstatt gründen, Dinge dort selber machen aus Holz. Der Grund, weshalb ich mich daraus gelöst habe und eigentlich in diese Richtung Industriedesign gegangen bin, ist, weil ich gemerkt habe, mich interessiert viel mehr als nur Holz und auch viel mehr als nur das selber machen, nämlich der Dialog mit anderen, mit Spezialisten und anderen Materialien. Ein Prozess, in dem ich viel lerne und ich müsste es eigentlich so sagen, in denen ich mein eigenes Wissen und eine gewisse Erfahrung einbringe. Und das ist also absolut wichtig. Als Designer, finde ich, muss man ein gewisses Wissen über Materialien, Konstruktion mitbringen. Aber man muss kein Ingenieur sein, man muss kein Spezialist sein. Mein Wissen hilft mir in der Diskussion mit den Spezialisten, die richtigen Weichen zu stellen oder auf bestimmte Impulse, die von den Spezialisten kommen, reagieren zu können. In der Zusammenarbeit mit den Italienern im Speziellen habe ich immer das Gefühl, dass dieser Dialog sehr offen und sehr kreativ ist. Die Italiener, egal ob es in den Firmen die Modellbauer sind, die Werkzeugbauer, die Ingenieure, die Typen, die tatsächlich an der Spritzgussmaschine stehen, die haben alle eine Vorstellung von Design. Die können Design verstehen. Die haben so einen Bezug dazu. Für die ist das nicht nur abstrakt irgendwie ein Stuhl, der ein bisschen anders aussieht, sondern nee, ist ein Stuhl, der sich einordnet in eine gewisse Design-Geschichte, Tradition, Entwicklung. Und das hilft einfach im Dialog über Dinge zu sprechen, die vielleicht sehr speziell sind, aber man kann über Nuancen sprechen. Also die verstehen, dass eben man die Wandstärke nicht einfach nur um 2 mm dicker machen kann, um den Stuhl stabiler zu machen, sondern nein, wenn wir ihn um 2 mm dicker machen, also den Querschnitt, dann verändert sich das ganze Design. Das verstehen die. Und dann findet man vielleicht andere Lösungen. Also dieser, ja, der Dialog, der Austausch, auch der, die Unterstützung von diesen Spezialisten, ist total wichtig. Wir als Designer, nochmals, wir müssen vieles wissen, aber wir müssen auch vieles nicht wissen. Und das bringt diesen Dialog in Gang. Ne? Also daraus entsteht sich so eine Spannung auch, die dann schließlich auch zu der Entwicklung von bestimmten Lösungen führt, die außerhalb der gewohnten oder der bekannten Lösungen liegen.
Du hast jetzt eben auch den Zugang zu Material eben aus der Funktionalität und aus der Aufgabenstellung heraus formuliert. Aber gibt es für dich auch so etwas wie Experimentieren mit Material? Also wir hatten gerade mit der Emily Burfeind, die eben Material Designer ist und auch so im Bereich von Ferrofluide bis hin zu Hefegrundlagen oder jetzt eben auch mit gewobenen Hundehaaren arbeitet. Das ist eine sehr technologische Herangehensweise. Experimentierst du auch mit Material oder unabhängig von Aufträgen? Ist das für dich relevant?
Ich finde es interessant. Ich muss gestehen, wir machen das sehr wenig. Dafür gibt es vielleicht zwei Gründe. Der eine Grund ist ganz banal, das sind einfach, es gibt diese Zeitfenster nicht oder diesen Freiraum nicht, dass wir mal einfach ohne Auftrag nur Material entwickeln. Der andere Grund aber, und das ist der entscheidendere, ist, dass wir ja hauptsächlich für die Industrie arbeiten und für die Industrie ist das Materialexperiment zwar interessant, aber auch riskant oder im Grunde, wenn man an die Industrie denkt, die Industrie muss natürlich an eine gewisse Gewährleistung denken. Also dass Material wirklich getestet ist. Material für eine industrielle Produktion, das heißt Serien, muss auch eine gewisse Konstanz haben. Also die müssen wissen, dass sie das Material, wenn sie das in 3 Monaten nochmal brauchen, exakt gleich nochmal herstellen können oder vielleicht sogar erst in 5 Jahren. Das führt dazu, dass sehr viel Material. Es geht noch nicht mal darum, Material, was wir selber experimentieren würden. Aber ich weiß, dass in vielen Laboren der chemischen Industrie oder Startups unheimlich spannende Materialien eigentlich in der Pipeline sind. Die können wir aber für Projekte kaum einsetzen, bis sie nicht getestet sind und bestimmte Zertifikate zum Beispiel haben. Das Testen ist auch nicht nur was man einfach so im Durchlauf mal auf einer Maschine 2 Wochen lang machen kann, sondern Test bedeutet auch, vielleicht ein 5-Jahrestest, um zu sehen, was bedeutet eine Belastung über sehr langen Zeitraum plus UV-Einwirkungen und so weiter. Also das sind Aspekte, die sind eben für die Industrie sehr wichtig und klammern so ein bisschen aus, dass man so jedes neue Material sofort einsetzen kann.
Du hast ja jetzt den Faktor Zeit in die Diskussion letztlich eingeführt. Da gibt's ja diese verschiedene Aspekte unter Zeit. Also einmal diese Entwicklungszeit, die du ansprichst, also die eben auch ausreichend sein muss, damit ein Industrieprodukt wirklich die Gewährleistungsanforderungen erfüllen kann. Ein sehr wichtiger Punkt, auch die industrielle Produktion und deren rechtliche Situation im Verhältnis zum Kunden auch mal zu thematisieren aus der Sicht des Designs. Aber es gibt ja auch die Zeit im Sinne von Langlebigkeit eines Objektes. Welche Rolle spielt das für dich, dass ein Objekt eine gewisse Lebensdauer hat?
Ja, der Aspekt ist natürlich wichtig, weil er zuallererst schön ist. Das ist eine schöne Idee, dass ein Produkt lange leben kann. In dem Bereich, in dem ich sehr viel arbeite, nämlich dem Möbeldesign, ist dieses Produkt Möbel ist typischerweise so ein Ding, was eine relativ lange Lebenszeit hat. Muss man niemandem erklären. Es gibt Möbel, die sind 100 Jahre alt, die sind immer noch brauchbar. Und es gibt auf jeden Fall die Möbel, die sind 50 Jahre alt, die sind sogar immer noch, manche von denen sehen immer noch so aus, als kämen sie aus der Zukunft. Das heißt also, dieser lebenslange Lebenszyklus spielt für uns eine Rolle, den denken wir mit. Nicht, weil wir die Antiquitäten der Zukunft schaffen wollen, sondern einfach, weil das ist Teil Teil dessen, was Möbel sind. Möbel sind langsam. Möbel, also es gibt immer das Bedürfnis für neue Möbel. Unser Umgang mit Möbeln verändert sich, aber im Grunde ist es so, dass unsere Bedürfnisse sich auch sehr stark immer wieder anpassen können auf die Möbel, die es eigentlich schon gibt oder die Möbelformen, die Typologien. Man kann heute immer noch also am Laptop arbeiten, aber auf einem Küchenstuhl aus den 30er Jahren sitzen, das ist kein Widerspruch. Aber wie gesagt, es ist nicht etwas, also es setzt uns auch nicht unter Druck, alles, was wir entwerfen, sozusagen für die Ewigkeit zu planen. Ich finde, Design, gutes Design hat auch was zum Beispiel mit Zeitgeist zu tun, dass man auch sich frei macht von diesem Gedanken so der Ewigkeit. Gerade die Dinge, die wir als, also bei den Dingen, die, was ich eben sagte, 50, 100 Jahre alt sind, was wir an denen schätzen, ist auch der Zeitgeist, der denen innewohnt, nämlich der Zeitgeist von vor 50 Jahren oder 100 Jahren. Das ist ganz wichtig. Also die Dinge, die man versucht, für die Ewigkeit zu machen, glaube ich, die sind schon auf der falschen Fährte von Anfang an.
Du hast jetzt hier diesen Aspekt auch dieser emotionalen Beziehung zu einem Objekt thematisiert. Es wird ja immer wieder eben über emotionale Aufladung gesprochen. Das kann man aber auch immer als Marketing-Trick, wie auch immer, verstehen. Also Objekten wird ja immer wieder eben auch so eine besondere emotionale Qualität zugeschrieben. Kannst du das als Designer in ein Objekt hinein designen, eine gewisse Emotionalität?
Ja, das ist die große Kunst. Also ich glaube, man kann das schon. Dafür gibt's keine Formel. Aber das ist eben so der, das ist so der Magic Touch eigentlich, der in dieser ganzen, in dem ganzen Prozess, den man sich erarbeitet. Das ist nichts, was man weiß immer nicht, welche Zutat ist das, die so den Entwurf oder das Objekt von gut und praktisch und auch komfortabel, all diese Dinge, das kann man alles relativ klar sich erarbeiten. Und dann gibt es diesen Griff noch, der das Ding verändern kann und eben zu einem dazu führt, dass so eine Beziehung entsteht zwischen diesem und wir sprechen ja über Designprodukte. Man geht immer davon aus, die haben eine gewisse Nützlichkeit oder Funktion. Das haben die alle. Aber was zeichnet eben das Objekt aus, zu dem man eine Beziehung aufbaut? Und das ist ja dann auch wiederum auf die Zeit zurückzukommen. Das ist dann das Ding, das man gut behandelt und pflegt und auch reparieren würde, wenn es mal kaputt geht oder neu streicht, oder eben auch vererbt von mir aus. Ich glaube, ich kann nicht beschreiben, was dieser Ingredient ist, um das Objekt dahin zu kriegen. Ich glaube, man kann auch noch nicht mal genau sagen, was es im Resultat ist, was es ausmacht. Also natürlich auch sehr subjektiv. Aber das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Interessant, ich habe gerade neulich in einem anderen Zusammenhang Dieter Rahms Thesen zum guten Design nochmal gelesen. Und interessant, also so rational die alle sind. Interessant ist, dass eine der Thesen auch ist, Design muss oder soll ästhetisch sein. Also er erkennt auch, und das ist ja auch das Tolle an seinen Dingen für Braun, die immer als einfach funktional und rational und so minimalistisch eingeordnet werden. Und trotzdem sind aber die Smarty-Knöpfe von dem Taschenrechner wahrscheinlich das, weshalb man diesen Taschenrechner besonders mag. Die Farben, auch die Form. Und das ist so eine Qualität, die ist unglaublich wichtig für alles. Sonst sind Produkte nur Funktionslöser. Die wollen wir nicht. Das wäre eine ziemlich traurige Welt von Objekten, die nur Funktionen lösen oder Probleme lösen.
Da möchte ich noch eine Frage anschließen, die sich eben mit auch mit dem Verhältnis von Industrial Design und Kunst beschäftigt. wurde ja insbesondere in deinem Frühwerk wurde immer wieder Referenz auf Donald Judd oder Sol Lewitt eben auch von Rezensenten genommen, also die, das ja eigentlich im Grunde überhaupt keinen relativen, keinen direkten Zusammenhang hat. Wobei du allerdings auch, wie ich weiß, eben gerade in der Kunst auch sehr gebildet bist. Wie, wenn ich dich jetzt frage, wie grenzt du dich ab gegenüber so einer Diskussion, also dass dein Werk von Kunst mit einbezogen wird oder sozusagen in Kunstausstellungen eben auch immer wieder versucht wurde, darauf Referenz zu referenzieren?
Ach, ich grenze mich gar nicht ab. Es betrifft mich, glaube ich, gar nicht so. Also bewusst für meinen Arbeitsprozess, ich bin immer Designer, ich arbeite immer in diesem Bewusstsein, dass das, was ich mache, was wir hier im Büro machen, Design ist. Design kann auch sich gewisse künstlerische Freiheiten nehmen und ich glaube, Charles Eames hat das gesagt, gutes Design kann auch am Schluss im Resultat irgendwie Kunst sein. Aber gutes Design wird nicht als Kunst entwickelt. Das spielt keine Rolle. Ich finde, es gibt Künstler, die in ihrer Arbeit sehr in die Nähe von Design gehen und das sehr gut machen. Ich finde das zum Teil auch sehr inspirierend. Das, was ich an Kunst mit so einem Designbezug schätze, ist eine Freiheit, die ich natürlich, weil ich so konditioniert bin von Industrie und dem ganzen Kontext, in dem wir arbeiten, ich habe diese Freiheit manchmal nicht. Umgedreht finde ich, Designer sind selten gute Künstler. Wir stecken so sehr in unserem Denken, in diesen Normen, auch Zwängen. Das ist immer auch ein bewusster Akt, sich davon zu befreien. Aber ich glaube, ganz so frei werden wir nie, wie ein Künstler eigentlich arbeiten kann. Es ist ein Kompliment, wenn sich Künstler auf unsere Arbeit als Designer beziehen oder wenn Kuratoren Kunst und Design zusammenbringen. Ich finde das spannend und ich verstehe auch diesen Zusammenhang gibt es, aber nicht der Zusammenhang funktioniert deshalb, weil beide Dinge doch in ihren eigenen Disziplinen entstanden sind. Der Künstler macht Kunst, der Designer macht Design. Im Resultat kann das so Verbindungen geben oder sogar Parallelen, aber die Dinge zu vermischen, finde ich schwierig. Also ich arbeite für eine Galerie in Paris, Galerie Creo. Meine Arbeit für diese Galerie ist Design, aber mit dem Freiraum, den mir die Galerie bietet, der eben ganz anders ist, als wenn ich für einen Hersteller arbeite. Für mich sind die Projekte für die Galerie Experimentierfeld für etwas, was ich eigentlich immer wieder zurück in die Industrie holen möchte. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass mir auch dieser Freiraum zu experimentieren fehlt in der täglichen Routine, im täglichen Arbeiten im Büro. Aber es sind tatsächlich die Galerieprojekte, also das sind Projekte für limitierte Auflagen, aber im Grunde die Rahmenbedingungen für diese Projekte sind so anders. Die Auflage ist klein, wir haben viel Zeit, das zu entwickeln. Am Schluss kostet das Stück das, was es kostet. Es gibt nie einen Kostendruck. Das erlaubt so ein Experimentieren mit gewissen Dingen, die aber dann mich eigentlich aus dem Grund interessieren, weil ich wissen möchte, funktioniert das und kann man das, was wir jetzt in diesem kleinen Rahmen für die Galerie und in Zusammenarbeit mit Handwerkern oder absoluten Spezialisten entwickelt haben, kann man das schlussendlich dann doch wieder zurückholen in die Industrie, in industrielle Produktion. Also von daher, ich finde, es gibt da, das ist ein, also die Designgalerien spielen tatsächlich eine wichtige Rolle in der Entwicklung von auch Industriedesign. Also alle Industriedesigner, die ich kenne, die auch für Galerien arbeiten, arbeiten, glaube ich, oder fassen das ähnlich wie ich auf, als so eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, auch Grenzen irgendwie auszuloten, die man so in der täglichen oder typischen Routine mit den Herstellern und Firmen nicht machen kann.
Ja, wunderbar. Ich kann dir zum Abschluss unsere Frage, die wir jedem Studiogast oder zugeschalteten Gast stellen, nicht ersparen, nämlich diese ganz generelle und allgemeine Frage: Was ist gut? Wenn du jetzt so pauschal gefragt wirst, also von uns hier aus der Perspektive des DDC, was ist gut?
Darauf war ich natürlich jetzt nicht vorbereitet. Im Grunde denken wir ständig darüber nach, weil diese Frage ist ja ganz essentiell. Wir stellen uns ständig die Frage, was ist gut oder wie kommen wir dahin, dass etwas gut wird? Ich glaube, ich tue mich einfach schwer, das jetzt in eine Antwort zu fassen. Und das ist im Grunde auch die Antwort, die, ich glaube, es gibt keine Formel, keine Regel, kein Rezept dafür, was das ist. Jetzt werde ich wahrscheinlich so ein bisschen ausweichend, wenn ich sage, naja, es hängt immer, also jedes Ding ist auf eine andere Art und Weise gut. Natürlich hat gut was mit Qualität zu tun und Qualität ist eine Einfachheit, eine Intelligenz, eine Ehrlichkeit. Aber ja, auch Funktion, dass etwas gut funktioniert, ist auch gut. Ich glaube, ich kann es nicht auf den einen wichtigsten Aspekt reduzieren. Ich glaube, es ist so, wie ich versucht habe zu beschreiben, unser Arbeitsprozess ist ja vielschichtig. Und ich glaube, so in allen Aspekten der Arbeit geht es immer um diese Frage, das Gute zu finden, das Gute rauszuarbeiten.
Ja, das ist aber diese prozessuale Antwort. Also du sagst, es gibt eigentlich nicht diese Antwort, was ist gut, aber es gibt den Prozess der Annäherung an das Gute mit den vielen Varianten. Das ist natürlich eine sehr gute, für mich jetzt nochmal Orientierung auch im Hinblick auf die Art und Weise, wie du dich im Designprozess letztlich immer wieder neu aufstellst. Also dieses kaleidoskopische Herangehen, was man deinen Projekten auch anmerkt, die dann immer eben auf eine extrem schlüssige Lösung hinauslaufen, aber offenbar sehr viele noch sehr reflektierte Zwischenstufen durchlaufen, das gefällt mir sehr gut.
Ja, und das ist es vielleicht, was gut ist, wirkt schließlich so selbstverständlich und klar. Der Weg dahin ist aber sehr kompliziert und manchmal schwerfällig und ist eben genau dieser Prozess, der so wichtig ist. Also ich gehöre da auch auf jeden Fall in diese Kategorie der Designer. Mir fällt nichts leicht. Das, was am Schluss als scheinbar einfach und klar und nennen wir es gut erscheint, ist Resultat eines Arbeitsprozesses und sicher Arbeitens. Da muss man hinkommen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Sehr schöne Diskussion.
Hat Spaß gemacht. Ja, danke. Vielen Dank.
Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit dem Produktgestalter Konstantin Girtschitsch. Bevor ich euch den Gast der nächsten Folge ankündige, hier eine wichtige Information zu unserem aktuellen Wettbewerb Was ist gut, der sich in den letzten Monaten großer Zustimmung und reger Teilnahme erfreuen durfte. Das freut uns sehr und hierfür möchten wir euch herzlich danken. Gleichzeitig schmerzt uns die momentane Situation, da wir immer wieder auf die aktuellen Corona-Entwicklungen schauen und uns diesen anpassen müssen. Da es sich bei der abschließenden Preisverleihung des Wettbewerbs nicht nur um eine klassische Bühnenveranstaltung handelt, sondern wir gemeinsam mit euch die Arbeiten ko-kreativ beurteilen und weiterentwickeln möchten, wollen wir weiter versuchen, sicherzustellen, dass wir uns auch gemeinsam live treffen können. Dementsprechend haben wir eine weitere Verschiebung auf unserer Webseite und den Social-Media-Kanälen des DDC kommuniziert. Die neuen Workshop-Termine sind der 16. und 17. September 2021 und die später in reicher Frist endet nun am 30. Juni 2021. Wir bitten bei allen bisherigen Teilnehmern um Verständnis für diesen Schritt. Denn wir sehen das auch als einen Beitrag dafür, dass sich die Entwicklung in eine positive Richtung dreht und wir bald alle wieder besser im realen Leben durchstarten können. Eine weitere Verschiebung wird es nicht geben. Wir verstehen auch, dass alle planen müssen und im schlimmsten Fall werden wir zu den oben genannten Terminen eine rein digitale bzw. hybride Version der Veranstaltung durchführen. Wir sind aber zuversichtlich und denken, dass dies nicht eintreten muss. Nächste Woche sprechen wir mit der Systemdesignerin Stefanie Hobmeier über dringend notwendige Veränderungen in der Designausbildung. Ihre Diplomarbeit »Die Zukunft war früher auch besser« Schlüsselkompetenzen für sozialverträgliches Gestalten und deren Vermittlung in der Designausbildung wurde 2019 im Rahmen der German Design Graduates mit dem Social Design Preis der Hans-Sauer-Stiftung prämiert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören mit euch und wünschen uns allen, dass auch von diesen Tagen noch ein Zeitgeist in Erinnerung bleibt, den man auch in zukünftigen Zeitaltern noch schätzen wird. Alles Gute, eure DDcast-Redaktion.